Du hörst hier gerade in einen Beitrag von der Republik. Wir sind ein werbefreies Magazin und finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo.
Brigitte, glaubst du, die Justiz hat die Aufgabe, die Wahrheit aufzudecken?
Ja, ich bin so naiv, dass ich das glaube. Wobei ich muss da eine ganz kleine Einschränkung machen. Mir ist völlig klar, dass es immer nur um die Prozessualwahrheit geht. Also es gibt verschiedene Arten von Wahrheiten. Und die Justiz und vor allem die Strafjustiz aufdecken kann, das ist ein enger Fokus. Aber ich finde, die sollen es gefälligst aufdecken.
Und du als Journalistin, du willst das auch?
Unbedingt. Das ist mein grosser Ansporn im Beruf. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
Also mal schauen, ob wir die Wahrheit in unserem heutigen Fall herausfinden. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Heute geht es um einen Fall von Nötigung, von sexueller Nötigung, von Drohung und Tätlichkeiten. Es geht auch um die Frage der Wort, wer das ehrlich ist vor Gericht, wer das lügt. Und für das müssen wir jetzt aber zuerst mal ein paar Jahre zurückschauen. Brigitte, wie hat das ganze Drama angefangen?
Vielleicht müssen wir ganz am Anfang sagen, dass es um ein Ehepaar geht. Mhm. Ein Ehepaar, das in der Schweiz lebt. Sie haben 3 gemeinsame Kinder. Und es war offensichtlich eine Liebesheirat gewesen. Da haben sich 2 Leute getroffen, verliebt, sehr schnell geheiratet, in der Schweiz zusammengezogen und haben 3 Kinder bekommen. Und dann irgendwann ist es nicht mehr gut gelaufen in dieser Ehe. Und die Strafjustiz ist dann ins Spiel gekommen, wo die Frau ganz schwere Vorwürfe gegen ihren Mann erhoben hat.
Und aus dieser Liebesheirat ist irgendwann das Drama dann entwachsen, bis die Frau zu der Polizei gegangen ist, nehme ich an, und gesagt hat, ihrem Mann hat sie vergewaltigt.
Unter anderem, ja. Es sind mehrere Vorwürfe gewesen. Es sind sehr schwere Vorwürfe, die die Frau ihrem Mann gemacht hat. Mehrfache Vergewaltigung und andere körperliche Misshandlungen und Übergriffe. Und die Polizei hat das sehr ernst genommen. Also zu Recht, muss man sagen. So Vorwürfe muss man ernst nehmen.
Wie haben sie reagiert?
Sie haben unter anderem den Mann sehr schnell in Untersuchungshaft genommen und der Mann ist dann am Schluss insgesamt 5 Monate in Untersuchungshaft geblieben.
Und dann ist es auch zu einer Gerichtsverhandlung gekommen, aufgrund von dem Vorwurf?
Genau, die Vorwürfe müssen strafrechtlich untersucht werden und am Strafprozess gegen den Mann als beschuldigte Person ist es dann zu einer sehr überraschenden Wende gekommen, weil am Prozess selber hat die Frau ihre Aussagen komplett zurückgenommen und hat vom Strafgericht gesagt, das habe alles nicht gestimmt, was sie damals gesagt hat, die Anschuldigungen seien frei erfunden. Und das hat dann dazu geführt, dass der Mann freigesprochen worden ist an diesem Prozess.
Das ist ein rechter Twist. Wie ist es zu dem Sinneswandel gekommen?
Das ist eine ganz zentrale Frage in dem Drama, wo ja noch ganz viele weitere Wendungen und Runden genommen hat. Und erst sehr, sehr viel später, also Jahre später, ist rausgekommen oder hat dann die Frau mal gewagt zu sagen, dass sie von ihrem Ehemann, der aus der U-Haft entlassen worden ist, massiv bedroht und unter Druck gesetzt worden sei. Er hat sie und andere Familienmitglieder von ihr unter anderem auch mit dem Tod bedroht. Und wegen diesen Bedrohungen, und die Drohung hat gelautet, sie soll die Anschuldigungen zurücknehmen, hat sie sich entschieden, am Prozess zu behaupten, das hat alles nicht gestimmt. Und hat dann, ja, ihre Aussagen wieder rückgängig gemacht, was im Fall für sie gravierende Konsequenzen gehabt hat. Dass sie vor Gericht gesagt hat, sorry, das sind alles Falschaussagen, das hat so nicht gestimmt.
Gravierende Konsequenzen, da muss man nachher gerne schnell sagen, um was das da geht. Aber zuerst vielleicht noch, wenn ich mich da ins Gericht hineinversetze, das ist ja enorm schwierig, wenn du jemanden hast, der zuerst sagt, ich bin vergewaltigt worden und nachher, ah nein, doch nicht. Was macht man in so einem Fall?
Es ist eigentlich nicht einmal so schwierig und ich meine es jetzt nicht zynisch, wenn ich das sage, aber bei Sexualdelikt reden wir sehr häufig von einem Vier-Augen-Delikt. Das heisst, es sind zwei Menschen anwesend und zwei Menschen können dir schildern, was passiert ist. Jetzt in dem Fall hat der Mann von Anfang an gesagt, das stimmt nicht, ich habe das nicht gemacht, das ist nicht zu diesen Übergriffen gekommen. Und nur die Frau hat andere Aussagen gemacht. Und wenn du jetzt aber neu, weil die Frau ja sämtliche Aussagen zurückgenommen hat, neu hast du zwei Personen, die übereinstimmen, sagen, das ist nicht passiert, das hat es nie gegeben, dann gibt es einen klaren Freispruch für den beschuldigten Mann. Weil jetzt in dem Fall, wie so häufig auch in Sexualdelikt, hat es keine anderen Beweismittel
gegeben. Es gibt nur die Aussage von den Betroffenen, ja, keine Zeugen.
Und die haben jetzt plötzlich übereingestimmt. Die haben jetzt plötzlich beide das Gleiche gesagt. Also ist es für das Gericht ein klarer Fall, dass man den beschuldigten Mann muss freisprechen muss. Aber wie gesagt, das darf man nicht vergessen, die Frage ist, was passiert denn mit der Frau? Und ich habe ja vorher erwähnt, für die Frau hat das gravierende Konsequenzen gehabt.
Also was führt die?
Sie hat sich dann nachher müssen vor Gericht verantworten wegen falscher Anschuldigung und, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, auch noch wegen qualifizierter Freiheitsberaubung. Also man hat ihr dann vorgeworfen, dass sie schuld daran ist, dass ihr Mann 5 Monate lang hat müssen in Untersuchungshaft. Und für die beiden, das sind Delikte, das sind auch Straftatbestände, für die beiden Delikte ist sie verurteilt worden und schuldig gesprochen worden.
Was gibt es da für eine Strafe bei einer falschen Aussage, wenn man jemanden falsch beschuldigt?
Also in dem Fall geht es ja um 2 Delikte und da ist die qualifizierte Freiheitsberaubung klar schlimmere Delikt. Mhm. Also das wird strenger bestraft und es richtet jetzt beide Delikt müssen berücksichtigen und hat sie für beide schuldig gesprochen und ist dann am Schluss zu einer Strafe gekommen von 20 Monaten Freiheitsstrafe, was für eine Ersttäterin eine strenge Strafe ist. Aber sie hat immerhin, weil sie Ersttäterin war in dem Fall, hat sie eine bedingte Strafe bekommen.
Das heisst, nicht müssen absitzen.
Du musst die 20 Monate nicht absitzen, wenn du dir innerhalb von der Probezeit nichts zu Schulden kommen lässt.
Mhm. Aber doch 20 Monate, verurteilt zu 20 ist Monaten es, Freiheitsstrafe.
Ist es ein empfindliches Urteil, das muss man sagen, ja.
Ja, nur ein paar Jahre später sind die beiden ja wieder vor Gericht gestanden. Jetzt aber mit genau umgekehrten Vorzeichen. Jetzt hat der Mann eine Strafanzeige eingereicht. Was ist denn passiert?
Ja, das ist wirklich eine kuriose Geschichte und schwierig nachvollziehbar. Jetzt ist es plötzlich der Mann gewesen, wo gegenüber der Staatsanwaltschaft und der Polizei behauptet hat, er sei von seiner Frau sexuell genötigt worden. Also er hat mehrere Übergriffe geltend gemacht von seiner Ehefrau gegen ihn, körperliche Übergriffe, aber ganz klar auch sexuelle. Und er hat gesagt, er sei mindestens einmal habe ihn die Frau zum Geschlechtsverkehr gezwungen und einmal habe sie es nur probiert, dass sie ihr das nicht gelungen. Und jetzt auch wieder bei dem Fall, es geht um schwere Vorwürfe und jetzt ist es die Frau gewesen, die wegen diesen Vorwürfen in Untersuchungshaft hat müssen.
Also das gleiche Prozedere, ähnliche Vorwürfe, einfach mit umgekehrten Rollen damals. Jetzt ist die Frau mutmasslich Täterin und der Mann ein Opfer.
Das mutmassliche Opfer,
das genau. Das mutmassliche Opfer. Ja. Was hat denn dort die Justiz herausgefunden in diesem Fall?
Ja, die Wahrheit oder nicht die Wahrheit. Wir sind vor der ersten Gerichtsinstanz, also das Bezirksgericht Dielsdorf ist es gewesen, hat den Fall müssen anschauen, hat die Anklageschrift gelesen, wo eine Staatsanwältin zusammengefasst hat und vor Gericht vertreten hat. Und das Bezirksgericht Dielsdorf ist zur Auffassung gelangt, doch, das ist glaubwürdig und glaubhaft, was der Mann schildert. Die Anklageschrift basiert vor allem auf den Schilderungen von dem Ehemann.
Und also vom mutmaßlichen Opfer.
Genau. Und das Bezirksgericht hat die Frau schuldig gesprochen. Das heisst, sie ist eigentlich den Anträgen der Staatsanwältin gefolgt. Das heisst auch, das Gericht hat den Schilderungen vom Mann geglaubt. Und die Frau ist wirklich streng bestraft worden. Man hat die 20 Monate genommen, die sie im vorherigen Prozess bedingt bekommen hat. Und hat noch einmal 22 Monate draufgesetzt. Es gibt insgesamt 42 Monate. Und was vielleicht fast noch schlimmer ist, sie ist zusätzlich zu diesen 42 Monaten Freiheitsstrafe zu einer sogenannten stationären Massnahme verurteilt worden, weil das Gericht den Eindruck hatte, die Taten, die Übergriffe seien nur passiert, weil die Frau psychisch krank ist.
Also das ist jetzt recht viel gewesen, das hätte ich gerne schnell auseinanderbeindeln. Also es sind einerseits die 20 Monate von dieser falschen Aussage, die sie hier gemacht
und hat. Freiheitsberaubung.
Und Freiheitsberaubung. Plus jetzt noch zusätzlich wegen der sexuellen Nötigung, wo nachher die 42 Monate gegeben haben. Und Teil davon stationäre therapeutische Massnahmen. Also das heisst, sie hätte die geschlossene Psychiatrie.
Genau, also. Man sagt, wie das... wir Juristinnen so schön sagen, die Freiheitsstrafe wird aufgeschoben zugunsten von einer stationären Massnahme, was unglaublich harmlos und nett tönt, aber genau das Gegenteil ist davon, weil eine stationäre Massnahme nennt man im Volksmund auch die kleine Verwahrung. Das heisst, jemand kann auf unbestimmte Zeit eingesperrt werden. Und Sinn und Zweck von dieser stationären Massnahme ist, dass man sehr intensiv therapeutisch behandelt wird. Und das ist dann auch passiert bei dieser Frau. Sie ist in eine geschlossene Psychiatrie gekommen und ist therapeutisch behandelt worden. Aber sie ist dann am Schluss alles zusammen, ist sie 2 Jahre lang eingesperrt gewesen. Also zuerst in Untersuchungshaft und dann in dieser psychiatrischen Anstalt.
Jetzt, wie ich kann rechnen, 2 Jahre sind nicht 42 Monate. Das wäre ja ein bisschen länger. Irgendetwas ist passiert dazwischen drin. Und bis jetzt, muss man vielleicht auch noch sagen, kennst du den Fall ja vor allem aus den Akten. Aber ab dem Moment, wo jetzt kommt, bist du selber dabei gewesen. Was ist da passiert?
Genau, es hat eine grosse Wende gegeben. Ich muss sagen, einmal mehr eine sehr überraschende Wende. Weil in dieser Zeit, wo die Frau eingesperrt war, hat sie sich entschlossen, eine neue Anwältin zu suchen, eine neue Verteidigerin. Und zusammen mit dieser neuen Verteidigerin ist es wie gelungen, darzustellen, was eigentlich in Wirklichkeit passiert ist, trotz diesen vielen Schlaufen und diesen Aussagen und Aussagen wieder zurückgenommen. Ich glaube, die zwei Frauen, die haben sich einfach gefunden und haben können reden und haben können offen reden. Und die Verteidigerin hat sich dann entschieden, dass, oder zusammen mit der Klientin muss man sagen, das Urteil vom Bezirksgericht Dielsdorf an die nächste Instanz ziehen. Das heisst, der ganze Fall ist vom Obergericht gekommen und dort komme ich das erste Mal ins Spiel. Dort bin ich im Saal gesessen und dort habe ich das erste Mal alle Beteiligten gesehen, gehört und miterlebt.
Also die Verteidigerin hat eine wichtige Rolle gespielt. Magst du sagen, wie heisst sie?
Sie ist bekannt in der Schweiz, also vor allem unter Juristinnen und Juristen. Sie heisst Ganden Tetong. Sie ist spezialisiert auf Strafrecht. Und sie hat sich wirklich einen Ruf errungen, unerschrocken, hartnäckig und sehr genau auch sogenannte oder angeblich schwierige oder fast hoffnungslose Fälle anzupacken. Und ich glaube, diesen Fall kann man schon auch als so einen bezeichnen.
Also die Ehefrau, die Verurteilte und ihre Anwältin, die sind nicht zufrieden gewesen mit dem Urteil.
Das stimmt und etwas ganz Wichtiges muss man da auch noch erwähnen und das ist vielleicht sogar ein bisschen erstaunlich. Auch die Staatsanwältin ist nicht einverstanden gewesen mit dem Urteil vom Bezirksgericht Dielsdorf. Und die Staatsanwältin hat gefunden, die Frau müsse noch deutlich strenger bestraft werden als die 42 Monate. Und darum hat sie das Urteil ebenfalls vor Obergericht gezogen. Es sind beide Parteien nicht zufrieden gewesen.
Genau aus gegensätzlichen Gründen. Die eine hat gesagt, es ist zu lasch bestraft, es müsste eigentlich ein strengeres Urteil kommen. Und die andere Seite sagt, nein, Es ist ein zu strenges Urteil.
Die andere Seite sagt, das kann man noch viel deutlicher sagen, die andere Seite sagt, Freispruch. Die Frau muss freigesprochen werden, die darf gar nicht bestraft werden.
Weil sie hat es nicht gemacht.
Weil sie hat es nicht gemacht, genau. Ja.
Also das heisst, es kommt zu einem Berufungsprozess und das nochmal aufgerollt wird. Der findet in Zürich vor dem Obergericht statt. Wer ist denn alles vor Ort gewesen?
Also die beschuldigte Ehefrau ist vor Ort gewesen, zusammen mit ihrer Verteidigerin. Die Staatsanwältin ist da gesessen. Und was eher ungewöhnlich ist, was es nicht oft gibt an Berufungsfällen, das Gericht hat sich auch entschieden, den Ehemann als Auskunftsperson vorzuladen vor Gericht. Es hat wie wollen hören, was der Mann schildert. Sie kennen zwar die Berufungsrichter, kennen eigentlich alles aus den Akten. Die haben stapelweise Akten gelesen, aber sie haben doch den Eindruck gehabt, die wichtige Auskunftsperson, eigentlich die Person, auf der alles passiert, die ganze Anklageschrift, die müssen wir hören und sehen. Das wird vom Bundesgericht so verlangt. Das Bundesgericht sagt, wenn ihr Richterinnen und Richter euer Urteil vor allem auf die Aussagen von einem Beteiligten abstützen, dann müsst ihr den hören. Dann müsst ihr den sehen und hören. Dann reicht das nicht, wenn ihr die Aussagen aus den Akten lest. Und das hat das Obergericht ernst genommen und hat den Mann vorgeladen vor Gericht und hat ihn befragt zu diesen Vorwürfen, die er gegen die Frau geltend gemacht hat.
Also sind beide wieder da gewesen, die Frau und der Mann. Was haben sie da gesagt?
Also die beiden sind weit auseinander gesessen. Man hat wirklich gemerkt, die wollen nichts mehr zu tun haben miteinander. Und sie hätten unterschiedlicher nicht können sein, das Ehepaar. Die Frau war sehr zurückhaltend, sehr gefasst, hat sehr ruhig und knapp und sachlich Auskunft gegeben. Der Mann war das pure Gegenteil von seiner Frau. Das war ein Drama, wie er sich verhalten hat vor Gericht. Das ist wirklich schon fast ein bisschen ausgeartet, muss man sagen. Und das hat nur ein paar Minuten gedauert, wo der Gerichtsvorsitzende ihm zum ersten Mal hat müssen sagen, sie in dem Tonfall reden sie nicht mit uns. Können wir uns auf das einigen?
Und das ist Aufbrausen?
Ja, so ein bisschen nachlässig, so, ja, überhaupt nicht respektvoll. Und er hat sich auch eigenartig benommen. Er ist so ein bisschen rumgeflätzt auf seinem Stuhl. Und was vor allem aufgefallen ist, je genauer der Gerichtsvorsitzende nachgefragt hat und wirklich wissen, und was ist passiert und was hat sie gemacht und was haben sie gemacht, desto ungenauer und ausschweifender sind die Antworten geworden vom Ehemann. Und irgendeins, und es ist nicht sehr lang gegangen, irgendeins hat es dann in dem gemündet oder geändert, dass der Ehemann gesagt, sie, jetzt habe ich genug, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt muss ich doch schon wieder zu dem Auskunft geben. Sie wissen doch schon alles. Es steht alles in den Akten. Wieso muss ich jetzt das alles noch erzählen? Ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich höre auf, ich gehe. Und dann hat der Gerichtsvorsitzende hat sich das angehört. Das war so ein dramatischer Ausbruch von dieser Auskunftsperson. Und hat eine sehr salomonische Gerichtspause einberufen. Und hat die Anwältin vom Ehemann gesagt, redet sie mal mit ihrem Klient, ob er noch weiter Auskunft geben darf vor Gericht. Er kann sich auch auf sein Aussageverweigerungsrecht berufen und dann tun wir die Befragung beenden. Aber gehen Sie jetzt mal raus mit Ihrem Klient, tun Sie das mit ihm besprechen. Wir tun so lange die Verhandlung unterbrechen. Dann sind wir alle raus, aus dem Saal raus. Und es war eigentlich wenig überraschend gewesen, wo wir wieder zurückgekommen sind in den Saal, dass dann die Anwältin vom Ehemann gesagt hat, ihre Klient sei nicht mehr bereit, Aussagen zu machen. Dann ist das beendet worden. Der Ehemann hat sein Käppli angezogen und ist aus dem Gerichtssaal marschiert.
Also ein Auftritt, der Eindruck hinterlassen.
Ja, es war ungewöhnlich dramatisch. Also in der Regel sind die Leute doch sehr beherrscht und also ein bisschen beeindruckt von dem Gerichtssaal und von dieser Gerichtsambiente und von diesen Richterinnen und Richtern, die erhöht auf dem Podest sitzen und wo man doch weiss, die entscheidet jetzt über ganz Wesentliches. Also, die entscheidet, wie es im Leben weitergeht. Und der Mann hat wie, ich weiss nicht, ob er es nicht ernst genommen hat, oder er ist wirklich, hat schon fast ein bisschen ein unflätiges Auftreten gehabt. Und das ist jetzt vielleicht nicht objektiv, aber wenn ich so als Gerichtsreporterin im Saal sitze und die beiden beobachte, da der Ehemann und die Ehefrau, muss ich sagen, hat er schon nicht so einen guten Eindruck hinterlassen. Er hat auch wirklich komisch ausgesagt, hat umlaviert, hat Fragen nicht richtig beantwortet, hat probiert auszuweichen oder ausschweifend. Und ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass die Frau, das ist so eine kleine, feine, zarte, zurückhaltende Frau, wie soll die den Mann können derart malträtieren, körperlich und gegen seinen Willen zum Sex zwingen? Wenn man die beiden zusammen erlebt hat im gleichen Saal, ist das fast nicht vorstellbar gewesen. Aber schlussendlich hat die Staatsanwältin hat einem Mann geglaubt, das muss man sagen. Und es hat eine Gerichtsinstanz gegeben, vorher das Bezirksgericht, die hat einem Mann auch geglaubt. Also es war eigentlich erst das Obergericht gewesen, wo erstens mal beide vorgeladen hat und wo man wie das Gefühl hatte, doch, die wollen es jetzt genau wissen. Und für die ist die Sache nicht erledigt, indem sie einfach die Anklageschrift lesen und das Urteil vom Bezirksgericht Dielsdorf lässt von der Vorinstanz. Sie wollen der Sache wirklich auf den Grund gehen. Sonst hätten sie nicht die Befragung gemacht.
Das Obergericht hat also den Fall nochmal neu beurteilt. Zu was für einem Schluss sind sie gekommen? Gleich wie die vorherige Instanz in Dielsdorf oder zum
sie
anderen?
Sie sind zu einem ganz anderen Entscheid gekommen. Sie haben die Ehefrau von sämtlichen Vorwürfen freigesprochen und ich will das jetzt hier nicht verschwiegen. Es war ein in dubio pro reo Freispruch gewesen, aber da hat man manchmal immer das Gefühl, das ist nur ein halber Freispruch, aber das gibt's gar nicht. Also das muss man klar sagen, die Frau ist als frei gesprochener Mensch aus dem Gerichtssaal rausgelaufen und hat über das ganze Gesicht gestrahlt.
Also in dubio pro reo im Zweifel für die Angeklagte, aber voll freigesprochen.
Ja, und vielleicht doch noch ein schnelles Wort zu dem in dubio pro reo, wo man ja immer wieder schreibt und wo man darüber liest. Das heisst eigentlich, und das hat der Gerichtsvorsitzende auch so erklärt im Schlusswort oder wo er das Urteil kurz mündlich begründet hat. Er hat gesagt, wir haben die beiden Aussagen gehabt. Wenn wir den Fall beurteilen von diesen angeblichen sexuellen Übergriff von der Frau gegenüber ihrem Mann, müssen wir hören und lesen, was sagt die Frau aus und was sagt der Mann aus.
Und ist das Vier-Augen-Tee?
Genau, jetzt sind wir wieder dort. Mhm. Und der Richter hat dann wie gesagt, es haben beide Widersprüche in ihren Aussagen, es haben wahrscheinlich beide nicht immer die Wahrheit gesagt, aber dass wir die Frau verurteilen und schuldig sprechen, müssten die Aussagen vom Mann deutlich besser sein, müssten eine deutlich höhere Qualität haben, dass es wird länger für einen Schuldspruch und das ist nicht gegeben. Also die Aussagen von dem Mann überzeugen uns zu wenig, als dass wir basierend auf diesen Aussagen, und es gibt nur die Aussagen, es gibt keine andere Spuren, keine andere Beweis, nur basierend auf der Aussage von dem Mann können wir die Frau nicht verurteilen. Und darum der Freispruch in dubio pro reo. Aber wie gesagt, am Ende vom Tag ist die Frau als freigesprochene Frau aus dem Gerichtssaal rausgelaufen.
Brigitte, der Fall ist ein wahnsinniges Hin und Her. Also er hat ganz viele Wendungen. Am Anfang zeigt die Frau den Mann an, der kommt in Untersuchungshaft wegen angeblich mehrfacher Vergewaltigung. Dann zieht sie die Anschuldigungen zurück, wird selber verurteilt wegen falschen Anschuldigungen unter anderem. Dann reicht der Mann Strafanzeige an, später wegen sexueller Nötigung. Die Frau kommt in Untersuchungshaft, wird dann auch verurteilt, kommt in Haft. Und dann das Urteil vom Obergericht, wo alles wieder kippt und die Frau freispricht. irgendwie habe ich doch ein bisschen ein komisches Gefühl bei dem Fall. Also mal sagt das eine Gericht, die Frau lügt, dann sagt das andere Gericht, der Mann lügt. Glaubst du weißt jetzt, was wirklich passiert ist?
Ich glaube der Version vom Obergericht. Ich habe das überzeugend gefunden. Ich weiss, ich kenne all die Aktenberge nicht. Ich kenne all die Einvernahmen nicht. Was ich höre im Gerichtssaal, ist die Spitze vom Eisberg. Aber ich habe die beiden Personen erlebt. Ich habe die Ausführungen von der Verteidigerin gehört und sie hat wirklich sehr plausibel und nachvollziehbar können belegen, warum ihre Mandantin mal falsche Aussagen gemacht hat, weil sie derart unter Druck gestanden ist von ihrem Ehemann und dass es keinen Sinn macht und keinen Beweis gibt, warum sie ihren Mann soll sexuell genötigt haben. Über was wir noch nie geredet haben jetzt in diesem kurzen Gespräch ist, dass die Frau in dieser Zeit, wo die Übergriffe passiert sind gegenüber ihrem Mann, 100% arbeitstätig war. Der Mann war arbeitslos. Sie hat krampft vom Morgen früh bis am Abend spät, hat sich um den ganzen Haushalt müssen kümmern und hat 3 Kinder großgezogen. Das ist alles dann von der Verteidigerin genannt worden. Also die ist derart einfach noch müde und überarbeitet und überlastet gewesen. Und das hat die Frau dann selber vor Gericht gesagt, wie soll ich das noch machen? Entschuldigung, wir haben gestritten, mein Mann und ich, das stimmt. Ich habe auch meine Kinder angeschrien, weil ich oft müde gewesen bin, weil ich nicht mehr mögen. Aber wieso soll ich meinen Mann sexuell nötigen? Das würde ich nie im Leben machen. Und es gibt keinen Grund, warum ich das machen sollte. Und ich konnte das nachvollziehen. Ich habe die Frau gesehen, wie sie müde und erschöpft und überarbeitet heimgekommen ist. Und da habe ich gedacht, ja, es ist wirklich nicht plausibel, dass man dann noch die Energie hat für so Übergriff. Das ist mein Eindruck, das ist mein subjektiver Eindruck. Aber ich habe gemerkt, dass die 3 Oberrichterinnen und Oberrichter offensichtlich ja zu einem ähnlichen Schluss gekommen sind wie ich.
Also die Aufgabe der Suche nach der Wahrheit ist erfolgreich absolviert worden in dem Fall.
Sagen wir nach der prozessualen Wahrheit.
Sehr gut. Danke vielmals, dass du uns von dem Fall erzählt hast, Brigitte.
Danke dir, Boas.
Das war die 3. Quelle, gewesen, der Justizpodcast der Republik. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch oder über den Dialog von dem Beitrag. Konzipiert worden ist der Podcast vom Audio-Team der Republik. Das ist Vivian Kuster und Stefanie Müller-Frank. Die Musik die kommt von Daniel Hobby und produziert hat die erste Staffel von der 3. Gewalt Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boas Ruh. Bis zum nächsten Mal.